Auf meinem Weg nach Hause sah ich eine junge Mutter, die einen Kinderwagen schob. Die Kleiderreste hingen in Fetzen an ihr herunter. Sie war verbrannt, verletzt und blutete. Zu meinem Entsetzen sah ich, dass das Baby eine klaffende Wunde in der Wange hatte. Ein Stück Holz steckte im Gesicht.
Als die Sonne vom Himmel fiel, am 6. August vor 79 Jahren um 8.15 Uhr warfen die US-Amerikaner eine Atombombe über Hiroshima ab, um den Zweiten Weltkrieg zu beenden. Allein bis Ende 1945 starben in der japanischen Stadt etwa 140.000 Menschen.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin Isabella Kohler. Hallo. Atomwaffen, nein danke, war die Konsequenz aus den Katastrophen von Hiroshima und Nagasaki für viele, genau wie später der Ausstieg aus der Atomkraft nach Tschernobyl und Fukushima. In Australien ist Nuklearenergie seit 1998 per Gesetz geächtet. Aber der fünfte Kontinent hat die reichsten Uranvorkommen der Welt. Wie umgehen mit dem Dilemma? Unser Autor Andreas Stummer lässt zunächst Down Unders Ureinwohner zu Wort kommen.
You can come a bit closer and just have a look, but please do not touch anything. If you look closer here, as you can see, you've got this stick-type people, eh? Like this one.
Ockerfarbene Strichfiguren, schlangenähnliche Geschöpfe und Riesenkängurus. Mythische Aborigine-Malereien, um die 40.000 Jahre alt. Rötlich, kreideweiß oder mit schwarzen Ascheresten in den porösen Stein geritzt. Arnhem Land an der Nordspitze des Kontinents gilt als die Wiege der australischen Ureinwohnerkultur. Ein wenig außerhalb des 750 Einwohnerortes Jabiroo am Rand des Kakadu-Nationalparks zeigt Aborigine-Ranger Wally Nua Touristen an einer abgelegenen Felsnische ein prähistorisches Bilderbuch aus Stein.
If you really have a look at it, it's sort of paintings, eh? Just on top of each other. Something that is sort of native to this area. So it's what they've seen.
Eine ursprüngliche, unberührte Natur- und Tierwelt. Weitläufige Regenwälder, intakte Feuchtgebiete und schroffe Felsformationen. Kakadu ist das Schmuckstück unter Australiens Nationalparks, geschützt als Weltnaturerbe. Während die uralten Felsmalereien der Ureinwohner für kommende Generationen bewahrt werden, wird nur ein paar Kilometer weiter alles getan, um die Spuren der modernen Industriegesellschaft Australien aus der Gegend zu beseitigen. Das Gelände der Ranger-Uranmine südlich von Jabiroo sieht aus wie ein Gebiss, dem ein paar Zähne fehlen. Neben den Trümmerhaufen, Tennisplatz großer Lager- und Verarbeitungshallen, verfallen leere Wasserauffangbecken und die rostenden Überreste der Förderanlagen. Australiens dienstälteste und ertragreichste Uranmine wird abgewickelt. Von 1980 an wurden hier jährlich 3000 Tonnen Uranerzkonzentrat gewonnen. Im Erzgestein gefördert, dann gemahlen und mit Hilfe von Säuren und Laugen herausgelöst. Seit 2021 ist Ranger geschlossen. Jetzt wird das stillgelegte Minengelände aufwendig saniert. Brad Welch von der Betreibergesellschaft ERA hat den Job, das 5 Quadratkilometer große Areal wieder der Natur zurückzugeben. Als ob die ausgebeuteten riesigen Fördergruben und die hoch aufgetürmten Abraumhalden nie dagewesen wären.
We get the opportunity to bring the land back to a standard that could be incorporated into the Kakadu National Park.
Wir wollen das Land wieder so rekultivieren, dass es in den Kakadu-Nationalpark eingegliedert werden kann. Nichts passiert ohne das Mitwirken und die Zustimmung der örtlichen Aborigines. Wir scheuen keinen Aufwand, um das Gebiet nach weltbesten Praktiken wiederherzustellen.
Das Renaturieren der Ranger-Uranmine soll mindestens 1,5 Milliarden Euro kosten und 10 Jahre dauern. Damit ist es das größte Rehabilitierungsprojekt in der australischen Bergbaugeschichte. 3 1 Kilometer lange wie breite Löcher, je über 200 Meter tief, klaffen durch den jahrzehntelangen Tagebau im Boden. Sie werden mit den Trümmern der Minengebäude, der Schürfanlagen und mit Millionen Kubikmetern Haldenmaterial wieder aufgefüllt. Und dann, wie das übrige Gelände, von Hand bepflanzt und wieder aufgeforstet.
So the plants that you can see right here, they were planted 10 months ago, so almost a year ago. We've got a whole range of different species. We've got some grasses and little shrubs and also some tree species as well.
Sharon Porker, eine hemdsärmelige Person mit Neonweste und Bauhelm, ist verantwortlich für ein ganzes Team von Gärtnern und Landschaftsgestaltern. Mehr als 200.000 Baumsetzlinge, einheimische Gräser und Buschsorten sind bereits gepflanzt. Bis 2030 sollen es 1 Million sein. Die Aborigines vom Stamm der Mirra mussten 40 Jahre lang mit radioaktivem Schlamm im Wasser flussabwärts der Mine leben. Das sei endgültig vorbei, meint Jajuk Janjemir, einer der Älteren. Die Wunden der Landschaft könnten endlich heilen.
Es ist nur gerecht, dass der Schaden von denen repariert wird, die ihn auch verursacht haben. Das Gift aus dem Boden ist nicht länger eine Gefahr für die Tiere und unsere Kinder. Wir wissen aber auch, dass das Land nie wieder so sein wird, wie es einmal war.
Die Ranger-Mine wurde gegen die Wünsche der Mirra auf ihrem Land betrieben. Australienweit gab es immer wieder Proteste gegen den Uranabbau. Von Naturschützern, Abrüstungsaktivisten und von Atomkraftgegnern. Insgesamt mehr als 130.000 Tonnen Uran wurden von dort in alle Welt verkauft. An Kernkraftwerke in Deutschland, Japan, Südkorea, China, England, Frankreich, Schweden und die USA. In Australien blieb nur eine winzige Menge schwach angereichertes Uran. Im einzigen Kernkraftwerk des Landes, im nuklearen Versuchsreaktor Lucas Heights, 40 Kilometer südlich von Sydney.
The Lucas Heights reactor was giving new knowledge, new techniques to Australian science and industry. It looks to the future and brings the future with its promise of energy unlimited closer to today.
Eine alte Wochenschau im Besucherzentrum erinnert an die Anfänge von Lucas Heights. Was seitdem im Werk passiert, erzählt Marion James von der PR-Abteilung, sonst Schulklassen und Studentengruppen. 1958 als Versuchs- und Forschungsanlage gebaut, ist der Reaktor vor allem eine Neutronenfabrik für die Nuklearmedizin. Lucas Heights produziert Radioisotope für die präzise Diagnostik und zielgenaue Therapie von Alzheimer bis zu Tumorerkrankungen und Neutronenstrahlen für die Materialforschung.
We produce over 10,000 patient doses of nuclear medicines every week.
Wir stellen jede Woche über 10,000 Dosierungen für die Nuklearmedizin her. Damit können Herzerkrankungen, Demenzen, Skelettkrankheiten, Organfunktionsstörungen und Krebs festgestellt und oft auch behandelt werden. Über 90% des Abfalls, der dabei entsteht, sind nur schwach, 8% mittelradioaktiv. Stark radioaktiven Abfall produzieren wir hier überhaupt nicht.
Over 90% of the radioactive waste that we generate is regarded as low level. 8% is intermediate level and 0 high level.
Where we're standing at the moment is the low level solid waste storage facility on site, and what you can see behind me are 200 liter red steel barrels that contain low level solid waste.
Nukleartechniker James Hardiman steht in einer fensterlosen 30 x 50 Meter großen Lagerhalle auf dem Betriebsgelände. Hinter ihm sind in Regalen vom Boden bis zur Decke rote Stahlfässer gestapelt und nebeneinander aufgereiht. In den 200 Liter Tonnen steckt der gesamte Atommüll, den der Reaktor Lucas Heights in über 60 Jahren Laufzeit angesammelt hat. Der Abfall ist nur schwach radioaktiv. So schwach, dass James Hardiman nicht einmal Schutzkleidung tragen muss.
Typically what's inside these are things like gloves, cloths, rags, little pipettes and test tubes.
In den Fässern sind nur Handschuhe, Wischtücher, Laborröhrchen und Reagenzgläser. Alles ist geschreddert, um so viel Platz wie möglich zu sparen. Wenn wir endlich eine zentrale Atommülldeponie haben, dann werden die Fässer sicher und versiegelt zur Endlagerung dorthin gebracht.
We will be doing a series of further processing to make sure that it's safe and encapsulated for transport and final disposal.
Radioaktiver Abfall in Zwischendepots und Krankenhäusern, aber kein nationales Endlager. Die reichhaltigsten Uranreserven und die drittgrößten Uranexporte der Welt, aber keine eigene Atomindustrie. Australiens Verhältnis zur Kernenergie ist voller Widersprüche. Außer im Versuchsreaktor Lucas Heights ist die Nutzung von Atomkraft seit 1998 per Gesetz verboten, auch zur Energiegewinnung. Das aber soll sich ändern. Trotz riesiger Gas- und Kohlevorkommen im Land zahlen Industrie und Verbraucher astronomisch hohe Strompreise. Viel zu hohe, findet Oppositionsführer Peter Dutton. Der Chef der konservativen Liberalen möchte Australien zum Atomland machen.
In the top 20 economies in the world, Australia is the only one that doesn't have or hasn't signed up to nuclear energy. So
Australien ist das einzige der weltweit 20 führenden Industrieländer, das die Nutzung von Kernkraft nicht erlaubt. In all den anderen Nationen sind die Strompreise niedriger. Der Plan ist, über das Land verteilt 7 Atomreaktoren zu bauen. An Orten, wo Kohlekraftwerke stillgelegt wurden, aber bereits ein Stromnetz existiert. Wir suchen bei der nächsten Wahl eine Mehrheit, um Australiens Energiesystem für kommende Generationen zu modernisieren.
We go to the next election seeking a mandate from the Australian people. A very clear mandate that we want support to modernize our energy system.
Abgestimmt wird erst Ende nächsten Jahres. Wahlkampf mit Atomkraft, ja oder nein, ist jetzt schon. Die Labour-Regierung winkt ab. Sie setzt auf alternative Energiequellen, Wind, Solar und Wasserkraft. Immer mehr Kohle- und Gaskraftwerke werden abgeschaltet. Bis 2050 soll Australiens Energiebedarf völlig schadstofffrei erzeugt werden. Von einer eigenen Atomindustrie aber will Energieminister Chris Bowen nichts wissen.
I can't think of a worse fit for Australia than nuclear energy. It's extraordinarily expensive. There's no plan on what to do with the waste.
Kernenergie ist das Letzte, was Australien braucht. Sie ist extrem kostspielig. Wir haben kein Konzept, wo der Abfall hin soll. Und der Bau von Reaktoren würde zu lange dauern. Warum sollten wir die teuerste Form der Energieerzeugung wählen, wenn Australien so viele billige, erneuerbare Alternativen hat? Das wäre der falsche Weg für unser Land.
I can't think of a worse thing to do, to take the most expensive form of energy to a country with so much cheap renewable energy. It's just the wrong plan for our country.
Bei der letzten Weltklimakonferenz verständigten sich 25 Länder darauf, Kernenergie einzuführen oder weiter auszubauen. Australien war nicht darunter. Jetzt aber, nach dem Vorstoß der Konservativen, werden für und wider debattiert. Hoffnungen und Perspektiven, aber auch Ängste und Ungewissheit.
Well, why would Australians support an industry that produces radioactive waste, toxic waste?
Warum sollten wir eine Industrie unterstützen, die strahlenden radioaktiven Abfall verursacht, fragt sich ein Passant in Sydney. Wir brauchen Kernkraft, meint ein anderer. Wer unsere Umwelt retten will, indem er sie mit Solar- und Windanlagen zupflastert, den kann ich nicht ernst nehmen.
Anybody who believes that covering our environment and spoiling it in order to save it with propellers and panels is a special kind of zealot.
Die Lobbyarbeit für eine nukleare Zukunft in Australien steckt buchstäblich fast noch in Kinderschuhen. Als Gründer der Stiftung Nuclear for Australia ist der erst 18-jährige Will Shackle das Gesicht und die Stimme der Pro-Atom-Bewegung. Wer schadstofffreie, verlässliche und grundlastfähige Energiesicherheit wolle, sagt Will, für den führe kein Weg an Kernkraft als Teil der nationalen Energieversorgung vorbei.
Let's be honest, the majority of renewables, solar panels, wind turbines, end up in landfill today.
Mal ehrlich, die Komponenten erneuerbarer Energien wie Windanlagen und Solarzellen landen schon nach 20 Jahren auf der Müllhalde. Kernkraftwerke laufen 4-mal so lange. Das Atommüllproblem muss die Regierung ohnehin lösen, weil Australien künftig nuklearbetriebene U-Boote haben wird. Deshalb würde es Sinn machen, das Land auch für die zivile Nutzung von Atomreaktoren zu öffnen.
At one point or another, the government's going to have to work out a solution for this. And I think it makes sense to also open up the opportunity for civil nuclear power reactors.
Will Shackle ist nicht alleine. Nach Umfragen sind 55% der Bevölkerung dafür, dass Australien Atomenergie nutzt. 33% sind dagegen, 12% unentschieden. Pro sind vor allem junge Australier. Einige studieren bei Edward Obad an der Universität von New South Wales in Sydney. Dort bildet der Ingenieur für Nuklearmaterial die nächste Generation australischer Kerntechniker aus.
Young people are very open to it. They don't have the same kind of social upbringing that, you know, the Boomer and the Gen Xers did.
Die jungen Leute sind aufgeschlossener. Anders als die Babyboomer oder Generation X haben sie weder den Kalten Krieg noch die turbulente Zeit der nuklearen Abrüstung miterlebt. Sie halten den Klimawandel für die größte Bedrohung ihrer Zukunft und sind offen für jede mögliche Lösung. Ich beschäftige mich mit Nukleartechnik zur Energiegewinnung, weil es ein Weg ist, unsere Umwelt kaum zu belasten und CO2-ärmer zu machen.
Für mich war der Grund, warum ich in dieses Feld gekommen bin, weil ich es als ein environmentally low impact way to decarbonize.
Australien ist die größte Industrienation der südlichen Hemisphäre. international einer der wichtigsten Uranlieferanten. Geologisch und politisch stabil wird Australien immer wieder als mögliches Endlager für den Atommüll der Welt gehandelt. Jasmine Diab arbeitet bei einer Consulting-Firma im Bereich nukleare Sicherheit und Wirtschaftlichkeit. Sie berät Investoren, Politiker und Interessensgruppen. Australien stehe am Scheideweg, sagt sie. Alle Optionen müssten auf den Tisch. Denn auf die Frage Kernenergie ja oder nein, müsse es eine überparteiliche Antwort geben.
The fact that nuclear is being politicized is going to force this issue to be a stumbling block.
Es hilft niemandem, wenn die Nukleardebatte politisiert wird. Es geht nicht um Parlamentssitze, sondern um ein weiteres Standbein im nationalen Energiemix. Erst aber müssen die gesetzlichen Beschränkungen aufgehoben werden, damit über das Thema Kernenergie für Australien fundiert, diskutiert, aufgeklärt und geurteilt werden kann.
We'd be able to actually have a decent discussion, education and analysis of nuclear for Australia.
Andreas Stummer berichtete über die Atomdebatte in Australien. Über mögliche, stets dementierte, Ambitionen des Iran, in den Besitz der Atombombe zu kommen, debattiert die Welt seit Jahrzehnten. Hören Sie dazu gleich US-Außenminister Blinken mit beunruhigenden News. Demgegenüber verbinden sich mit dem Amtsantritt des neuen iranischen Präsidenten Mahmoud Pezeshkian außenpolitische Hoffnungen, die dieser erstmal erfüllt, indem er gleich zu Beginn seiner Amtszeit die iranische Verteidigungsdoktrin ohne Atomwaffen bestätigt. Können wir ihm glauben? Unser Iran-Korrespondent Christian Buttgereit.
Er wolle die Beziehungen zum Westen verbessern, hatte der neue iranische Präsident Masoud Pezeshkian im Wahlkampf angekündigt. Das solle helfen, die mehr als 600 Sanktionen zu lockern, unter denen Wirtschaft und Bevölkerung im Iran seit Jahren leiden. Wir müssen diesen Damm der Sanktionen brechen. Wir müssen gegen diejenigen vorgehen, die von den Sanktionen profitieren. Diejenigen, die Tausende von Milliarden in die Taschen stecken und niemand weiß es. Als Zeichen, dass er es wirklich ernst meint, gilt die Berufung des ehemaligen Außenministers Javad Zarif zum Präsidentenberater. Zarif galt als Vater des Atomabkommens von 2015 auf iranischer Seite unter dem damaligen, ebenfalls als Reformer geltenden Präsidenten Rouhani. Der Iran-Experte und Direktor des Center for Middle East and Global Order, Ali Fatollah Nejad, erwartet als weitere Parallele zur Präsidentschaft Rouhanis ein Good Cop, Bad Cop Spiel.
Das angeblich freundliche Gesicht, so wie das zumindest im Westen rezipiert von Pezeshkian, soll dazu führen, dass der Westen sich gesprächsbereit zeigt und auch Konzessionen liefern möchte. Dann gibt es wiederum den Bad Cop, und das ist in der Atompolitik beispielsweise das Parlament, das eine bestimmte Gesetzgebung durchgesetzt hat, was den Spielraum wohl für die Atompolitik beschneiden soll.
In so einem Tauziehen zwischen dem neuen Präsidenten und dem überwiegend aus Hardlinern bestehenden Parlament räumt Fatullah Nejad dem Präsidenten gute Chancen ein.
Im Endeffekt ist die Pezeshkian-Linie durchaus jene, die von Khamenei und dem Machtzentrum gewollt ist. Beide wollen eine Reduzierung des wirtschaftlichen Drucks der Sanktionen haben, weil sie befürchten, dass das Regime sonst dadurch destabilisiert wird.
Pezeshkian sei der Mann der Stunde, der eine solche Verständigung mit dem Westen besser erreichen könne als ein Hardliner. Ein wesentlicher Schlüssel zu besseren Beziehungen zum Westen liegt südlich von Teheran, etwa 60 Meter tief unter der Erde. Die Atomanlage Fordo. Dort soll sich ein erheblicher Teil des iranischen Atomprogramms befinden. Seit das internationale Abkommen von 2015 nach nur dreijährigem Bestehen von Donald Trump aufgekündigt wurde, fühlt sich auch der Iran nicht mehr daran gebunden. Die Vereinbarung sah ursprünglich unter anderem vor, dass Sanktionen eingefroren werden und im Gegenzug Iran sein Atomprogramm einschränkt. Während die USA die Sanktionen wieder in Kraft setzten, fuhr Iran die Urananreicherung hoch, unter anderem in der Anlage Fordo. Bereits seit 2022 soll der Iran über Uran mit einem Anreicherungsgrad von 60% verfügen. Der Sprung auf atomwaffenfähige 90% gilt als relativ einfach. Aber auch schon mit 60%igem Uran ließe sich eine Atombombe bauen. US-Außenminister Antony Blinken warnte am 20. Juli dieses Jahres,
statt wie zuvor ein Jahr davon entfernt zu sein, genügend geeignetes Material zum Bau einer Atombombe zu haben, sind es jetzt nur noch 1 bis 2 Wochen.
Der neue iranische Präsident Massoud Pezeshkian hatte nach seiner Wahl beteuert, sein Land arbeite nicht an Atombomben. Der Tehran Times sagte Pezeshkian, die Verteidigungsdoktrin des Iran sehe keine Atomwaffen vor. Ali Fatollah Nejad hält es für schlüssig, dass der Iran zumindest im Moment nicht nach Atomwaffen strebt. Denn wichtiger sei,
dass Iran mit seiner Strategie der nuklearen Eskalation immer wieder einen bestimmten Alarmismus in westlichen Hauptstädten generieren kann, damit der Westen so schnell wie möglich zum Verhandlungstisch rennt und dort so viele Konzessionen wie möglich auch der iranischen Machtelite darbietet. Genau das ist das Kalkül, damals unter Rouhani schon, aber auch heute unter Pezeshkian.
Doch um die Sanktionen wirklich zu lockern, müsste Iran wohl nicht nur verhandlungsbereit sein, sondern auch Zugeständnisse machen. Angefangen damit, den Kontrolleuren der Internationalen Atomenergieorganisation IAEO wieder Zugang zu Atomanlagen zu gewähren. IAEO-Generaldirektor Rafael Grossi sagte nach seinen letzten Gesprächen im Iran im Mai, er sei nicht befugt, über die Sanktionen zu entscheiden, aber eines sei klar, eine einfache Lösung kann es nicht geben.
Es gibt manchmal die Erwartung, man könne die Probleme wie mit einem Zauberstab lösen. Das ist unmöglich. Wir haben eine sehr, sehr komplexe Reihe von Problemen. Einige stammen aus der Vergangenheit, einige sind gerade jetzt aktuell. Unsere Inspektoren müssen hingehen können und prüfen, inwieweit wir etwas für gelöst erklären können oder nicht.
Ob es überhaupt zu neuen Gesprächen zwischen dem Iran und dem Westen über die Atompolitik kommt, ist angesichts der angespannten Lage im Nahen Osten derzeit völlig offen.
Pezeshkian, der Neue im Iran. Das war Christian Butgereit. Und das war's von der Weltzeit zum Thema Atom in Australien und im Iran. In unserem nächsten Podcast geht es um Ukrainer und Russen in Israel. Vor dem Krieg geflohen, im Krieg gelandet, wird dann das Thema sein. Ich bin Isabella Kohler. Danke fürs Zuhören. Tschüss und bis bald.